Herzlichen Dank, liebes Musikteam, dass ihr uns schon so mit hineingenommen habt in Gottes wunderbare Schöpfung. Ich möchte nämlich mit euch heute Morgen zu Beginn ganz vorn in der Bibel anfangen. Da steht im 1. Mose 1, Vers 31 nach Luther: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Ist das nicht ein tolles Prädikat für unsere Erde? Sehr gut. Fehlerfrei, makellos. Und das wird über alles Geschaffene gesagt. Wirklich, über alles. Und das Tolle ist, Gott hat uns Menschen diese Schöpfung anvertraut. Sein Werk. Im Vers 28 steht dazu: Und Gott segnete sie, also den Menschen, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Das ist ein wahnsinnig verantwortungsvoller Auftrag, den wir da bekommen haben. Und wie sieht es aus, wenn wir diese Welt heute anschauen? Klimawandel, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Pflanzen- und Tierarten sterben. Und wie erfüllt der Mensch seine Aufgabe, die er von Gott bekommen hat? Kriege, Hass, Zerstörung, Ausbeutung. Und trotzdem hat Gott uns seine perfekte Erde anvertraut, seine Schöpfung. Dieses Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Und in unterschiedlichen Lebenssituationen komme ich darüber immer wieder ins Nachdenken. Wie lebe ich eigentlich? Wie gehe ich mit Gottes guter Schöpfung um? Komme ich ganz persönlich Gottes Auftrag nach? Wenn ich meine Situation genau reflektiere, dann kann ich eigentlich nur dankbar sein. Ich habe mehr als genug zu essen. Ich kann mir sogar jeden Tag aussuchen, was ich esse. Ich habe ein eigenes Bett. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Und ich habe noch keinen Krieg miterleben müssen. Was für ein Privileg. Und wenn ich in die Welt schaue, dann geht es nur wenigen Menschen so gut wie mir. Und da kann ich einfach nur sagen: Danke, Gott. Um die vorhandenen Ressourcen dieser Erde ein Stück greifbar zu machen, da haben die Menschen den sogenannten Erdüberlastungstag berechnet. Also ein theoretischer Tag, an dem die natürlich regenerierbaren Ressourcen der Erde für ein Jahr aufgebraucht sind. Und das wird dieses Jahr circa Ende Juli sein. Also in 7 Monaten von 12 verbrauchen wir Menschen die natürlich regenerierbaren Ressourcen der Erde. Heftig. Und wenn wir uns nur Deutschland alleine anschauen, dann ist dieser Tag schon am 10. Mai 2026, also nochmal 2,5 Monate eher. Das hat mich schon betroffen gemacht. Aber ich denke, diese Information ist garantiert nicht neu für euch und das ist ja schon eine Weile so. Ist ja nichts, was jetzt gerade aufgeploppt ist. Also, naja, dann geht's eben weiter so. Ich bin doch eh nur ein kleines Licht, ein kleiner Stern, der nicht viel ausmacht in dem ganzen Kosmos. Ich habe da gar keinen großen Einfluss. Erlaubt mir aber trotzdem die ehrliche Frage: Lässt dich das wirklich kalt, was da mit Gottes Schöpfung passiert? Und erfüllst du deinen Auftrag, den dir Gott gegeben hat, mit deinem Lebensstil? Die Evangelische Kirche Deutschlands hat im Jahr 2009 eine Denkschrift herausgegeben unter dem Titel Umkehr zum Leben, nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels. Diese Publikation sollte im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Kopenhagen zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Seitdem ist wieder viel passiert und viel Zeit ins Land gegangen, aber auch heute hat diese Denkschrift nichts an Aktualität verloren. Ich zitiere daraus: Die Kernfrage lautet, wie ökologische Interessen die grundlegenden Lebensbedürfnisse einer wachsenden Zahl von Menschen und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen für die gegenwärtig Lebenden und für die kommende Generation miteinander in Einklang gebracht werden können. Eine elementare Frage. Und an einer weiteren Stelle heißt es: Die dramatische Situation, vor die uns der Klimawandel über die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise hinaus stellt, ist nicht nur eine politische und soziale, sondern auch eine theologische Herausforderung. Sie wirft drängende und zutiefst beunruhigende Fragen an den christlichen Glauben auf. Dürfen wir uns mit dem Gedanken beruhigen, dass Gott uns vor weiteren Sintfluten bewahren wird? Oder wird diese Zusage des Noah-Bundes dadurch gegenstandslos, dass wir erneut dem unersättlichen Streben nach mehr verfallen sind? Überlässt uns Gott unserem Schicksal? Welche Botschaft sendet er uns heute? Was will Gott in diesem besonderen Kairos, diesem besonderen Moment von uns als Christen und Christinnen? Können wir noch umkehren? Wohin müssen wir umkehren? Was gibt uns die Hoffnung und die Kraft für die nötigen Schritte der Umkehr? Bis hier erstmal das Zitat. Zum Thema Klimawandel, Klimakrise gibt es sehr unterschiedliche und sehr kontroverse Positionen und Diskussionen. Auf diese möchte ich jetzt nicht näher eingehen und auch keine Diskussion dazu führen. Fest steht, dass es eine Veränderung des Klimas gibt und wir die Auswirkungen jetzt auch schon spüren. Und dass wir über die natürlichen, regenerierbaren Ressourcen hinweg leben. Wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte, dem empfehle ich zwei Beiträge in der ERF Plus Mediathek unter dem Titel »Darum wird die Erde Dürre stehen«. Das sind zwei Vorträge, beziehungsweise ein Vortrag in zwei Teile geteilt von Dr. Irka Eckehardt Hirschfeld, nicht Hirschhausen, sondern Hirschfeld. Und der beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema und für meine Predigt habe ich auch dort einige Themen, einige Gedanken mit entnommen. Was ich machen möchte, ist mit euch in die Bibel schauen. Was steht denn dort drin? Im Jesaja 34, das Gericht über Edom. Denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel. Ja, sein Land wird zu brennendem Pech werden, das weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern immer wird Rauch von ihm aufsteigen. Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht, dass niemand hindurchgehen wird auf ewige Zeiten. Ein vormals besiedeltes, bewohntes Land wird jetzt unbewohnbar für ewige Zeiten. Edom kann man so circa geografisch einordnen zwischen dem Toten Meer und dem Golf von Akaba, dem Land, wo die Nachkommen Esaus herkommen. Schauen wir in Jeremia 3, Vers 3. Darum blieb der Frühregen aus und kein Spätregen kam. Und warum? Das steht in den Versen vorher und nachher. Es handelt sich interessanterweise um unterschiedliche Zusammenhänge, unterschiedliche Beziehungsebenen, die aber alle miteinander verflochten sind und zusammengehören. Zuallererst wird Israel von Gott angeklagt, dass sie von ihm weggelaufen sind. Also eine geistliche Sünde begangen haben. Das ist die vertikale Verbindung, Gott-Mensch. In der Folge kommt es zur moralischen Sünde. Da wird der Ehebruch genannt als Beispiel. Also die Beziehung horizontal, Mensch-Mensch. Und als drittes kommt die Umwelt mit ins Spiel, die Mitschöpfung, die Konsequenz, der Regen bleibt aus. Diese Zusammenhänge des göttlichen Gerichtshandelns kann man auch schon beim Ursündenfall, also ganz am Anfang der Schöpfung lesen, am Anfang der Bibel, über dem Gericht von Adam und Eva. Mit dem Verlust des Paradieses und dem Zerbruch der Beziehung zwischen Mann und Frau, also die gegenseitige Schuldzuweisung, geht auch ein Zerbruch der Beziehung zur Umwelt einher, zur Mitschöpfung. Diese ewige Feindschaft zwischen den Nachkommen der Frau und der Schlange, genauso wie das Thema der mühsam und schweißtreibenden Bewirtschaftung des Bodens, weil dort eben nicht bloß das wächst, was ich angebaut habe. Oder schauen wir in die Sintflut hinein. Ein größeres geomorphologisches Ereignis gab es nicht. Das hat unsere Erde nachhaltig geformt und geprägt. Oder die 10 Plagen in Ägypten, als das Volk von dem Pharao nicht ziehen gelassen wurde. Umweltereignisse waren das und Tierplagen. Aber genauso auch im Neuen Testament, Jesu Endzeitreden in Matthäus 24 und 25 gehören dazu. Und natürlich ganz zum Ende in der Offenbarung die ganzen sogenannten 7 Siegelgerichte und die 7 Posaunengerichte, wo Hagel und Feuer angedroht werden, die große Teile der Erde vernichten, wo das Meer zu Blut wird, wo Süßwasserquellen giftig werden, wo Sonne, Mond und Sterne sich verfinstern. Also alles Erscheinungen in unserer Umwelt. Wir sehen, Gottes Gerichtshandeln, das zeigt sich überall in der Natur. Zum einen leidet natürlich da unser Planet darunter, aber gleichzeitig haben wir als Menschen, als Krone der Schöpfung, unter den Folgen zu leiden. Im Hosea 4 steht dazu eine Deutung, die möchte ich mit euch anschauen. Höret, ihr Israeliten, des Herrn Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen und eine Blutschuld kommt nach der anderen. Hier wird Israel gesagt, die 3 Grundwerte Gottes fehlen, die Treue, die Liebe und die Erkenntnis Gottes. Aus der zerbrochenen vertikalen Beziehung, also der Erkenntnis Gottes, kommt es auch hier wieder zum Bruch der horizontalen Beziehung, Lügen, Mord, Ehebruch und so weiter. Und es ist kein soziales, gelingendes Leben mehr möglich. Wie im Jeremia 3 hängen auch hier die unterschiedlichen Beziehungsebenen eng miteinander zusammen. Und die Folge daraus, die Erde geht kaputt. In Vers 3 steht, darum wird die Erde dürre stehen und alle ihre Bewohner werden dahin welken, auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Was Luther hier mit dem »Die Erde wird dürre stehen« übersetzt, heißt eigentlich im Urtext, die Erde trauert. Und das beschreibt meines Erachtens nach auch den Zustand unserer heutigen Erde. Die Zerstörung und Vergiftung der Erde ist nicht zu übersehen und auch nicht zu leugnen. So viele Kunststoff-Nanopartikel, so viele Hormone, so viele Medikamente, die alles verseuchen, um nur einige Dinge zu nennen. Wir als Menschen, als Bewohner dieser Erde können uns davor nicht mehr entziehen. Hosea geht in seinem Text mit seiner Anklage weiter. Er greift die damalige Führungsschicht an. Diese hat Schuld auf sich geladen, weil sie die Erkenntnis Gottes nicht dem Volk ermöglicht hat, beziehungsweise das Volk darin unterstützt hat, die Erkenntnis Gottes zu erlangen. Und wenn die Führungsschicht krankt, dann krankt auch die gesamte Bevölkerung. Und wie ist das heute bei uns? Sieht es anders aus? Wenn wir in die Eliten dieser Erde schauen? Ich denke, dort ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Text damals und uns heute. Menschen, die nicht von Gott gefüllt sind und erfüllt sind, die sind leer. Und diese Leere, die wird mit Materialismus und Konsumismus gefüllt. Wir hier in Deutschland profitieren natürlich davon. Wir genießen unseren Wohlstand. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir können auch hinter einen gewissen Standard nicht mehr zurück. Was ermöglichen uns nicht alles die technischen Entwicklungen oder die medizinischen Erkenntnisse? Aber das kostet einen hohen Preis. Wir verbrauchen wahnsinnig viele Ressourcen. Und das Rad, das dreht sich immer weiter und schneller. Die Auswirkungen des Klimawandels, die wir heute sehen, sind noch nicht zu vergleichen mit denen, wie sie in der Offenbarung angekündigt wurden. Aber wir können erahnen, was da auf uns zukommt. Gottes Gericht wird langsam spürbar und wir bekommen eine Vorstellung davon. Hat dich das vielleicht persönlich schon mal betroffen? In deinem Alltag? In deinem Garten? In deinem Umfeld? Diese Veränderung meine ich. In unserer Gesellschaft gibt es auf jeden Fall ein gewisses Umdenken. Es gibt eine Veränderung. Reisen mit dem Flugzeug ist verpönt, Fahren mit Verbrennerfahrzeugen ist verpönt. Die Dinge, die bisher zur Tagesordnung zählten, die werden hinterfragt. Also bisher standardmäßige Grundbedürfnisse werden immer wieder neu hinterfragt. Wenn ich mir aber die gerade gelesenen und aufgezählten Bibelstellen genau ansehe, dann bleibt eigentlich nur ein Weg für uns Christen. Echte Erkenntnis Gottes. Also das heißt, Buße tun. Deswegen möchte ich die Denkschrift der EKD nochmal zitieren. Wir bekennen, dass wir mit dem in den Industriestaaten vorherrschenden Lebensstil und allem und einem allein auf Wachstum setzenden Wirtschaftssystem dieser Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung nicht gerecht geworden sind. Unser Lebensstil und unsere Wirtschaftsweise tragen dazu bei, dass die Ressourcen der Schöpfung in unverantwortlicher Weise ausgebeutet und Menschen ihrer Lebensgrundlage und ihrer Lebenschancen beraubt werden. Damit machen wir uns schuldig vor Gott, seiner Schöpfung und unseren Mitmenschen. Dieses Eingeständnis kann eine befreiende Wirkung haben, weil wir darauf vertrauen, dass Gott uns gnädig ist und dass er uns die Kraft geben kann, wirklich umzukehren und neu anzufangen. Ein sehr, sehr wichtiger Satz. Wenn die Beziehung zu Gott wieder intakt ist, können seine Heils- und Segensströme fließen. Wir können eine neue Kreatur werden. So steht es schon im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wie ist nun der Mensch eigentlich so gestrickt? Er versucht es natürlich selber. Aus eigener Kraft und mit Aktionismus diese Welt zu retten. Wir sind die letzte Generation. Nach uns geht die Welt unter. So hört man diverse Klimaaktivisten predigen. Das klingt für mich wie moderne Bußprediger. Die Welt geht unter. Ändert euer Leben. Ihr habt es selber in der Hand. Waren das eigentlich über die Jahrhunderte hinweg nicht immer die Aussagen der christlichen oder der gläubigen Bußprediger Gottes? Und jetzt werden diese Argumente in der säkulären Welt verwendet? Ihr könnt E-Autos fahren, Wärmepumpen als Heizung einbauen und viele weitere Dinge tun oder eben auch lassen. Ich möchte diese Entwicklungen nicht in Abrede stellen oder schlechtreden. Auf keinen Fall. Das sind sehr gute und wichtige Entwicklungen, die auch positive Auswirkungen haben. Aber für mich persönlich klingt das immer so, dass ich mir dadurch ein besseres Gewissen erarbeiten oder erkaufen kann. Und wenn ich es dann doch mal nicht geschafft habe, dann kann ich ja über CO2-Zertifikate mich freikaufen. Das ist nichts anderes als moderner Ablasshandel. Wir Christen sollten uns dieser säkulären Apokalypse und Selbsterlösungsreligion auf keinen Fall anschließen. Die Klimakrise ist für mich nicht die Ursache, sondern die Folge einer tieferen Krise, einer Glaubenskrise. Keine Treue, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis, wie es im Hosea stand. Wir als Christen bejahen natürlich den Schutz dieser Schöpfung. Es ist ja Gottes Werk und sie wurde uns anvertraut. Aber es ist nicht der Auftrag, die Berufung der Gemeinde Gottes, diese Schöpfung zu retten. Das sollen und können wir nicht. Unser Auftrag ist es, auf den Herrn zu warten. So wie die Jungfrauen auf den Bräutigam gewartet haben. Und wie es in Matthäus 28 steht, seine Botschaft zu verkünden und alle Welt zu Jüngern zu machen. Daniel hat mir gestern eine schöne Karikatur zu diesem Thema geschickt und ich habe sie euch mal mitgebracht. Die verdeutlicht das sehr schön. Noah hatte den Auftrag, seine Familie und von jeder Tierart ein Paar zu retten, mit in die Arche zu nehmen. Dafür war das Schiff konzipiert. Er war nicht für den Vortrieb oder die Steuerung des Schiffes zuständig. Das war Gottes Aufgabe. Wenn wir uns voll in den Klimaschutz investieren und dabei unseren Nächsten übersehen und er auf der Strecke bleibt, dann haben wir unseren Auftrag hier verfehlt. Wir leiden mit der Schöpfung mit, bis unser Herr wiederkommt. Wir wissen nicht, wie lange noch, aber er hat uns versprochen im Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man den vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Als Christen leben wir in einem Dilemma. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt, wie es im Johannesevangelium steht. Wir leben als ressourcenverbrauchende Geschöpfe auf diesem Planeten. Davor können wir uns nicht entziehen. Und damit leben wir auch immer auf Kosten anderer. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir verantwortungsvoll und wertschätzend mit den Ressourcen umgehen. An den Stellen, wo wir immer nur nach Wachstum und Gewinn gestrebt haben, da dürfen wir unsere Schuld vor Gott bekennen und damit unsere Beziehung zu ihm in Ordnung bringen. Deswegen habe ich drei Fragen für euch mitgebracht, die jeder persönlich für sich beantworten soll. Wie wirst du morgen in deinem Alltag verantwortungsbewusst mit den dir zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen? Wo wirst du morgen in deinem Alltag Dinge ganz neu wertschätzen? Wem wirst du morgen in deinem Alltag die rettende Botschaft Gottes weitergeben? Wenn du diese Frage für dich beantwortet hast, kannst du Gottes Schöpfung in seiner ganzen Pracht genießen. Denn die Erde ist voll der Güte Gottes. Wie es im Psalm 33, Vers 5 heißt, so der Name des heutigen Sonntages, Misericordias Domini. Gott, helfe uns dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.